11.05 Uhr, SR1, Europawelle Saar. Fragen an den Autor. Heute Erhard Eppler zu dem Buch Ende oder Wende. Gesprächspartner ist Heinrich Kalbfuß. Die redaktionelle Information gibt Friedrich Hatzenbühler.
Ich glaube nicht, dass die Kompetenz des Autors Dr. Erhard Eppler, über Fragen der mittel- und langfristigen Entwicklungsplanung Entscheidendes aussagen zu dürfen, angezweifelt wird. Eppler war in 4 Bonner Kabinetten von 1968 bis 1974 Entwicklungsminister. Der Autor hat aus erster Hand das Missverhältnis zwischen dem Notwendigen und dem Machbaren erfahren, das Missverhältnis zwischen dem, was Wissenschaftler mit erheblichem Aufwand als fundiert und sachgerecht festgestellt haben, und dem, was herauskam, wenn es früher oder später politisch in die Realität umgesetzt wurde. Der Untertitel des Buchs, das übrigens im Kohlhammer Verlag erschienen ist, heißt »Von der Machbarkeit des Notwendigen«. Es ist die Frage nach dem Wissenstransfer, nach dem, was wir mit dem, was wir wissen, machen könnten, wenn wir dieses Wissen richtig anwenden würden. Der Autor schreibt, bislang klafft zwischen Futurologie und Politik eine riesige Lücke. Sie spiegelt den Abstand zwischen Bewusstsein und Realität. Diese Lücke wird gegenwärtig nicht geringer, sie wird größer. Unsere Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit werden immer unangemessener, verzagter oder auch unredlicher. Der Abstand zwischen dem Zeithorizont politischer Entscheidungen und dem Zeithorizont unserer Aufgaben immer unerträglicher. Und weiter heißt es, ob wir einen Weg in die Zukunft finden, hängt vom Schließen der Lücke zwischen Realität und Bewusstsein ab. Erhard Eppler hat sein Buch in 2 Teile gegliedert. Während im ersten Teil die Gründe und Voraussetzungen sowie die Hintergründe der gegenwärtigen kritischen Grenzsituation historisch-analytisch aufgezeigt werden, versucht der Autor im zweiten Teil konkrete Problembereiche wie zum Beispiel private und öffentliche Haushalte, Strukturpolitik, Rohstoffe, Nahrungsmittel, Energie, Gesundheit, Bildung sowie innen- und außenpolitische Komplexe zu diskutieren. Zur Person des Autors: Erhard Eppler, Jahrgang 26, Dr. Phil, SPD-Landes- und Fraktionsvorstand in Baden-Württemberg, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit von 1968 bis 1974, Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Veröffentlichungen: Wenig Zeit für die Dritte Welt, 1971, Maßstäbe für eine humane Gesellschaft, Lebensstandard oder Lebensqualität, 1974, und 1975 das Buch, das heute besprochen werden soll, Ende oder Wende, von der Machbarkeit des Notwendigen. Fragen an den Autor.
Wer sich Wahlprogramme von Parteien kritisch ansieht, meine Damen und Herren, wird daran immer wieder etwas vom Bewahren und vom Verändern wollen lesen. Merkwürdigerweise richtet sich das Hauptinteresse meist auf das, was da verändert werden soll. Weniger Aufmerksamkeit erhält das nach Meinung der jeweiligen Partei zu Bewahrende, obgleich gerade das die Wahlentscheidung wesentlich beeinflussen könnte. Wer bewahren möchte, ist im eigentlichen Wortsinn konservativ. Nur sagt das noch immer nichts über den Inhalt dessen, was da bewahrt werden soll, aus. Erhard Eppler unterscheidet in seinem Buch zwischen Struktur- und Wertkonservatismus. Und da es um Schlüsselbegriffe dieses Buches geht, wollen wir mit Ihrer Erläuterung beginnen. Herr Dr. Eppler, was ist denn unter Strukturkonservatismus zu verstehen?
Ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass wir in einer einmaligen historischen Situation sind, nämlich in einer, in der die Fortschreibung dessen, was wir bisher getrieben haben, die Fortschreibung der bestehenden Trends keine Zukunft mehr ergibt. Wenn Sie die gegenwärtigen Entwicklungslinien, ob das nun die Bevölkerungsvermehrung vor allem in Entwicklungsländern ist oder ob es die Bodenzerstörung auf der ganzen Welt ist oder die Erschöpfung der Nicht-Eisenmetalle oder ob es auch nur die Kostenexplosion im Gesundheitswesen ist oder die Entleerung unserer Großstädte, wenn immer Sie Entwicklungslinien ausziehen, dann enden sie relativ rasch im Unerträglichen, im Leeren, im Unmenschlichen. Das heißt, die Fortschreibung dessen, was bisher ist, gibt keine Zukunft mehr. Und deshalb ist die Frage, was wir bewahren wollen, völlig anders gestellt oder dramatischer gestellt als früher. Wenn Sie nur bewahren wollen, das, was ist, dass es also so weitergeht wie bisher, dann werden Sie strukturkonservativ, weil es eben nicht so weitergeht wie bisher. Und wenn Sie fragen, was sind denn nun eigentlich die Werte, die des Bewahrens wert sind, Und was müssen wir an Strukturen ändern, damit überhaupt diese wenigen Werte bewahrt werden können? Dann werden Sie wertkonservativ. Wenn Sie nichts dagegen haben, will ich es Ihnen an drei Beispielen versuchen klarzumachen. Ein ganz einfaches Beispiel, ein materielles Beispiel, die tropischen Wälder. Im Augenblick wird ein Wert, von dem wir noch nicht einmal wissen, was er für unser Klima auf dieser Welt bedeutet, rücksichtslos, rapide zerstört, nämlich die tropischen Wälder in Südamerika, in Westafrika, in Sumatra und so fort. Hier kommen Firmen, die meistens irgendwie liiert sind mit Einheimischen, die nicht ganz ohne Korruption dies alles mitspielen. Und dann wird abgeholzt. Niemand weiß, was daraus entsteht. Nun ist die Frage, was wollen wir eigentlich bewahren auf dieser Welt? Wollen wir die für unser Klima ganz entscheidenden tropischen Wälder bewahren? Oder wollen wir die Struktur unseres Handels, unseres Welthandels, die ja genau dieses möglich macht und sogar eben bewirkt, wollen wir die bewahren? Oder wollen wir die Struktur des Welthandels verändern, um diese tropischen Wälder zu bewahren? Anderes, einfacheres Beispiel noch. Die Gesundheit unserer Kinder ist sicherlich ein Wert, über den man nicht zu streiten braucht. Dass aber die Struktur unserer Schule, die den ganzen Erfolgsdruck unserer Gesellschaft schon ins letzte Klassenzimmer hinein projiziert, die Gesundheit dieser Kinder stört und zerstört, das wird langsam deutlich. Also die Frage, was ist uns wichtiger, der Wert der Gesundheit unserer Kinder oder die Strukturen unseres Erziehungswesens, die wir dann eben verändern müssen. Oder wenn Sie dann noch auf einen der Grundwerte kommen, das ist dann noch ein bisschen schwieriger, nehmen Sie den Grundwert der Solidarität. Wenn wir eine Gesellschaft wollen, in der der Grundwert der Solidarität etwas bedeutet, dann müssen Sie eine Menge von Strukturen in unserem Lande verändern, bis hinein zum Beispiel in unser Gesundheitswesen. Ich wollte also mit nur klar machen, ob Sie ganz einfache materielle Werte nehmen oder ob Sie von mir aus Grundwerte nehmen, ist immer dasselbe Thema. Wollen wir einen Wert bewahren? Wenn ja, was müssen wir dann an Machtstrukturen verändern?
Dr. Ebler, bleiben wir doch bei der bundespolitischen Szene hier in unserem Lande. Und dann wird uns immer wieder versichert, unser Wirtschaftssystem, unsere freie und soziale Marktwirtschaft, habe sich glänzend bewährt, auch in den Fairnessen, auch in den Krisen, in den Bedrohungen der letzten Jahre. Wir seien noch relativ glimpflich davongekommen. Hier gilt es auf jeden Fall, die Strukturen dieses Wirtschaftssystems, die sich so ausgezeichnet bewährt haben, so die Behauptung, es gelte, sie zu bewahren. Und nun mag ich also Widerspruch melden zu dem, was Sie gesagt haben. Wahrscheinlich ist die Mehrzahl der Menschen in unserem Lande durchaus zufrieden mit dem, was hier wirtschaftlich da ist. Und es könnte aber sein, und das entspricht auch meiner persönlichen Überzeugung, dass auch hier Strukturen ein wenig kritiklos einfach verteidigt und bewahrt werden, die doch grundlegend verändert werden müssten, ohne dass gleich das ganze System zusammenbricht.
Ja, sehen Sie, Herr Kapfuß, unsere Marktwirtschaft hat sich in den letzten knapp 30 Jahren insofern natürlich bewährt, als wir eines der reichsten Länder geworden sind dieser Erde und sicherlich auch ein Land mit einer sozialen Sicherung, wie sie nicht in jedem anderen Lande vorhanden ist. Insofern hat sich die Marktwirtschaft bewährt. Wenn wir aber jetzt in eine geschichtliche Epoche hineinkommen, wo die Wachstumsraten, die wir in den letzten 30 Jahren hatten, so gar nicht mehr möglich sind, einfach auch wegen der Erschöpfung der sogenannten Ressourcen, nebenbei auch deshalb nicht, weil dadurch der Abstand zwischen uns und zwei Dritteln der Welt immer größer wird in Bezug auf Wohlstand, dann wird natürlich zuerst die Frage sein, wollen wir einmal erst fragen, was wir wollen? Das heißt, was brauchen wir eigentlich? Was sind unsere Ziele? Und wollen wir dann fragen, wie unsere Marktwirtschaft eventuell modifiziert werden muss? Oder wollen wir erst einmal sagen, an der Marktwirtschaft darf nichts ändern, sich nichts ändern? Im Übrigen werden wir ja dann schon sehen, wohin wir kommen. Dieses Letztere würde ich für strukturkonservativ halten und dagegen wäre ich.
Zunächst an Sie, meine Damen und Herren, die Sie uns zuhören, die Einladung, sich mit Fragen an den Autor auch heute an unserem Gespräch zu beteiligen. Wir sprechen heute Morgen mit Erhard Eppler über sein neues Buch Ende oder Wende im Untertitel Von der Machbarkeit des Notwendigen, erschienen im Kohlhammer Verlag. Wenn Sie uns anrufen, wenn Sie Fragen an Dr. Eppler stellen wollen, dann bitte tun Sie das unter der Nummer Saarbrücken mit der Vorwahl 0681 und der direkten Nummer unseres Studios 60 26 26. Vielleicht eben nochmal als Zusammenfassung ein ganz knappes Zitat, der Versuch einer Definition dessen, was Erhard Eppler unter Strukturkonservatismus versteht. Zu bewahren sei unter allen Umständen, so die Behauptung der Strukturkonservativen, zu bewahren sei unter allen Umständen und ohne Abstriche das ökonomische System mit seinen Machtstrukturen. Zu erhalten seien die Einkommenshierarchien, auch wo sie auf skurrile Weise verzerrt sind. Die Eigentumsordnung, auch wo sie dem Gemeinwohl im Wege steht. Zu bewahren seien Normen des Strafrechts, auch wo sie ihren Zweck verfehlen. Formen des Welthandels, auch wo sie das nackte Leben ganzer Völker gefährden. Dr. Eppler, nun zum Gegenbegriff dazu, dem des Wertkonservatismus. Was unterscheidet die beiden Begriffe voneinander?
Wenn Sie die Strukturkonservativen, die also versuchen wollen, alle die Machtstrukturen, wie sie eben sind, zu bewahren, bei diesen Strukturkonservativen stellt man häufig fest, dass die Ideologie, von der sie ausgehen, völlig anders ist als das, was bisher in der europäischen Geschichte als konservativ gegolten hat. Meistens gab es christlich-konservative Gruppierungen und Strömungen, die zum Beispiel ein gewisses Misstrauen gegenüber dem technischen Fortschritt hatten. Dieses Misstrauen finden Sie bei den heutigen Strukturkonservativen überhaupt nicht, sondern die werden sagen, lasst uns so weitermachen, die Sache mit dem Wachstum, das alles ist in Ordnung, lasst uns weitermachen, es spielt sich alles wieder ein. Im Grunde ist also der geistige Fundus, der geistige Hintergrund dieser Strukturkonservativen gar nicht der europäische Konservatismus, sondern der Liberalismus der Jahrhundertwende, des letzten Jahrhunderts noch, wo man eben glaubte, lasst uns so weitermachen, lasst jeden nach seinem eigenen Egoismus handeln und wir kommen dann schon zum Besten aller möglichen Resultate.
Und Sie sagen nun, der Strukturkonservatismus sei in Zukunft lebensgefährlich.
Ja, das sage ich in der Tat, weil eben die Fortschreibung dessen, was wir bisher gemacht haben, in dieser historischen Situation keine Zukunft mehr ergibt. Aber weil Sie nach Wertkonservatismus gefragt haben, sehen Sie, der christliche Konservatismus in Europa hat zum Beispiel immer darauf bestanden, dass der Wert des Leidens akzeptiert wird. Nicht nur der Leistung, sondern dass der Mensch seinen Wert in sich selbst hat und der leidende Mensch genauso wertvoll ist wie der leistende Mensch. Das sind Dinge, die wir erst wieder lernen müssen aus dieser Tradition heraus und die ganz sicherlich nicht gerade bei unseren Strukturkonservativen gut aufgehoben sind. Oder so einfache Begriffe wie Dienst oder auch Bindung an andere Menschen, das ist sicherlich wertkonservativ, aber es ist häufig nur durchzusetzen, indem man sich gegen herrschende Strukturen wendet.
Also heißt es, kann man daraus folgern, dass der Wertkonservative im Grunde immerzu einer ist, der immerzu zum Verändern sich aufgerufen fühlen müsste. Denn das, was ihn umgibt, macht Veränderung notwendig. Er ist also der Konservative, der aber gerade aufgrund seines Wertkonservatismus eigentlich Reformen anstreben muss.
Ja, das war vielleicht früher noch nicht so deutlich, Herr Kalbfuß. In Zeiten, wo man sehr wohl wertkonservativ sein konnte und vielleicht auch noch strukturkonservativ, weil man zum Beispiel glaubte, nehmen Sie mal die Familie, nicht? Die Familie ist zuerst mal eine Rechtsstruktur. Gleichzeitig sind in der Familie natürlich eine Menge von Werten aufgehoben, zum Beispiel der Wert der Nestwärme für unsere Kinder. Wenn Sie aber heute nur sagen, die Familie, so wie sie immer war, muss unter allen Umständen erhalten werden, die Struktur der Familie, die Rechtsstruktur, wie das zum Beispiel die Kirche in Italien versucht, dann zerstören sie schließlich sogar das, was an Werten in der Familie drin ist, weil sie zum Beispiel total zerrüttete Ehen unbedingt beieinander halten wollen und dabei natürlich keine Werte erhalten, sondern nur die Hölle auf Erden produzieren. Früher mag das noch einigermaßen zusammengegangen sein, heute nicht mehr. Und heute bin ich in der Tat der Meinung, dass wenn wir nur unsere Natur bewahren wollen, nur wollen, dass unsere Städte Städte bleiben, dass unsere Landschaft Landschaft bleibt, unser Klima Klima bleibt, dann müssen wir eine Menge verändern. Das ist insofern etwas Neues, dass der Wertkonservative zur Veränderung sich gezwungen sieht.
Dr. Eppler, nun, sogar klar, wie es vielleicht sein könnte, ist es bislang noch nicht. Ich erinnere mich gerade an ein Wort, das Franz Josef Strauß zugeschrieben wird, der einmal gesagt hat, in einer Auslassung über Konservativ und Konservatismus, die Konservativen, so sagte er sinngemäß, ich habe es nicht genau wörtlich vor mir, marschierten notwendigerweise an der Spitze des Fortschritts. Und ich fürchte nun, dass Sie gar etwas völlig anderes meinen, als hier Franz Josef Strauß anvisiert
hat. Jetzt kann man wirklich sagen, ja, dass ich etwas völlig anderes meine. Nun ist der Herr Strauß für mich der ganze Typ des Strukturkonservativen. Stellen Sie mal vor, die ganze Problematik, die sich auf uns zubewegt, etwa aus der Dritten Welt, ist bei Strauß noch nicht mal ins Bewusstsein gekommen. Ich habe noch nie in den letzten 5 oder 6 oder 8 Jahren eine Rede von Strauß gehört, wo er dies auch nur zur Kenntnis genommen hätte. Für Strauß ist es, und Leute wie ihn, geht es darum, dass die Ordnungsstrukturen dieses Landes exakt so bleiben, wie sie sind. Während für mich geht es darum, zum Beispiel, was tun wir eigentlich, oder wenn Gesundheit ein Wert ist, und wenn aber unser Gesundheitswesen zwar immer teurer, aber keineswegs immer besser wird, was muss dann eigentlich um des Wertes der Gesundheit willen, an den Strukturen unseres Gesundheitswesens, bis hinein zur pharmazeutischen Industrie, bis hinein zu den Gebührenordnungen der Ärzte, was muss da eigentlich verändert werden? Das heißt, wertkonservativ ist heute eigentlich schon fast revolutionär, wenn man es ernst meint.
Nun aber gehört ja zum Wertkonservatismus eine Wertskala. Die kann man von verschiedensten Basen her gewinnen. Sie haben vorhin schon von einigen christlichen Grundüberzeugungen, Grundwerten gesprochen. Nun, dennoch ist es eine sehr persönliche, individuelle Frage, welche Wertskala man sich nun errichtet. Frage, also woher kommen solche Überzeugungen von Grundwerten oder von Menschenbildern, von denen ja immerzu auch in Wahlprogrammen die Rede ist, von dem christlichen Menschenbild sowieso, aber auch den sogenannten Sozialisten und Sozialdemokraten wird ja ein Menschenbild unterschoben. Und ich persönlich nehme an, dass weder die eine noch die andere Partei ein Menschenbild hat, der überhaupt haben kann, weil es gar nicht die Aufgabe einer politischen Partei ist, Menschenbilder zu entwerfen.
Herr Kapfuß, zuerst einmal, es geht auch um Werte, die überhaupt nicht umstritten sind, die völlig unabhängig sind davon, welches Welt- oder Menschenbild wir haben. Dass ein gesundes Kind besser ist als ein krankes Kind, darüber braucht man eigentlich weder mit einem Kommunisten noch mit einem Reaktionär zu streiten. Das ist unmittelbar einsichtig. Und dass es besser ist, wenn wir mehr bebaubares Land auf dieser Erde haben und wenn nicht die Wüsten immer größer werden, darüber braucht man eigentlich auch nicht zu streiten. Und dass wir das Klima auf dieser Erde nicht zerstören können, indem wir also mit dem, was uns gegeben ist, auf eine unverantwortliche Weise umgehen, darüber braucht man eigentlich nicht zu streiten. Das ist die eine Seite der Werte, über die zu streiten sich gar nicht lohnt, wo man sich einig ist. Das zweite sind natürlich Werte, die mit den Grundüberzeugungen, ich würde sagen mit den Grundüberzeugungen, Grundwerten zusammenhängen, weniger mit den Menschenbildern direkt. Mhm. Dass zum Beispiel eine Gesellschaft ohne Solidarität, wo die Solidarität einfach in einem mörderischen Konkurrenzkampf vollends zerrieben wird und eigentlich jeder nur noch des anderen Konkurrent ist, dass eine solche Gesellschaft unerträglich ist, ist in der Tat zuerst einmal eine Wertentscheidung, zum Beispiel der demokratischen Sozialisten immer gewesen. Und dann kommt die Frage, was bedeutet also Solidarität oder was verlangt Solidarität heute von uns an Veränderungen zum Beispiel? Reicht es aus, unsere Solidarität, dass wir jemandem, der arbeitslos wird, eben eine ordentliche Unterstützung bezahlen? Oder gehört zur Solidarität noch viel mehr, nämlich dass wir alles tun, damit jeder eine Chance hat?
Nehmen Sie doch mal einen Begriff wie Eigentum. Da wird immer gesagt, natürlich hat der Staat das persönliche Eigentum seiner Bürger zu schützen Und das kann nun so weit gehen, dass einer ein ganzes Stadtviertel in einer Stadt besitzt und darauf Mietshäuser hat und dann also die Mieten nicht gerade diktiert, aber doch jedenfalls weitgehend nach seinem Ermessen ausgestaltet.
Ja, Sie können es noch anders nehmen. Sehen Sie, wenn Sie heute in unsere Großstädte kommen, sogar in unsere Mittelstädte, dann finden Sie doch, dass in den Zentren fast nur noch Versicherungsgebäude, Banken, Kaufhäuser und Ähnliches stehen, vielleicht noch von früher her ein paar Kirchen, und dass die Menschen, die ursprünglich dort gewohnt haben, immer mehr hinausgedrängt werden oder auch gerne hinausgehen durch den Verkehr, und wir also bei Nacht die toten Innenstädte haben. Das ist unter anderem auch eine Folge der Eigentumsordnung im Bodenrecht.
Aber nicht nur, Herr Dr. Eppler, uns haben da auch die Städtebauer und die Technokraten immerzu versichert, das sei ja das Wünschbare. In den Städten, in diesen Steinwüsten, solle man also arbeiten, aber man solle draußen, fern, im Grün wohnen.
Da haben Sie inzwischen einiges dazugelernt, weil eben diese toten Städte auch Brutstätten der Kriminalität sind, wie wir aus den Vereinigten Staaten, inzwischen auch aus Deutschland wissen. Inzwischen wissen die Städtebauer, dass eine Stadt eben keine Stadt Menschen braucht und dass man die Menschen nicht aus der Stadt abschieben kann. Ich sage damit nur, wenn Sie dieses verhindern wollen, dass die Städte Steinwüsten, öde, von Kriminalität besessene Steinwüsten werden, dann müssen Sie natürlich auch einmal fragen, ob das Eigentumsrecht, unser Bodenrecht, so wie es jetzt ist, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Eigentum ist auf der einen Seite ein Wert. Wenn ein Mensch einen Garten hat, in dem er gerne etwas tut und in dem er sich wohlfühlt, ist das für ihn ein Wert. Aber die Eigentumsordnung, so wie sie jetzt ist, ist natürlich eine Rechtsstruktur, die man durchaus insofern ändern kann, als manchmal das Gemeinwohl eben vor dem Recht des Eigentümers gehen muss.
Sie würden also hier dann Strukturen zu verändern sein, um darauf zurückzukommen, um Werte zu erhalten.
Zum Beispiel den Wert der Urbanität einer Stadt. Unsere Städte werden unwirtlich, wenn wir nicht bereit sind, etwas zu ändern.
Meine Damen und Herren, rasch nochmal die Nummer, unter der Sie anrufen und Fragen an Dr. Eppler, unseren heutigen Gesprächspartner, stellen können. Das ist Saarbrücken mit der Vorwahl 0681. Und die direkte Nummer unseres Studios 60 26 26. Und hier der erste Anruf.
Raimund Schick aus Baumholder. Hinweise und Warnungen auf und vor zukünftigen Entwicklungen gibt es ja schon lange. Wir haben die sogenannten fünf Weisen. Wir haben Computermodelle oder systemanalytische Umweltstudien. Wir haben ein Systemforschungsinstitut in Karlsruhe. Eine große Zahl von Vorschlägen zur Verbesserung im technischen und wirtschaftlichen Bereich sind von daher immer wieder gemacht worden. Nun entsteht daraus aber noch keine politischen Entscheidungen. Und meine Frage, welche Kräfte wirken hier dem notwendig Machbaren mitunter entgegen? Ich denke hier zum Beispiel an die sogenannte Lobby. Können Sie darüber etwas sagen?
Ja, ich würde die Schwierigkeit an drei Punkten sehen. Auch wenn ich die ganze wissenschaftliche Literatur natürlich nicht überschaue, ich habe sehr viel Kontakt mit Wissenschaftlern und stelle fest, das wäre das Erste, dass unsere Wissenschaftler häufig nicht das wissen, was sie eigentlich wissen sollten. Wenn man ihnen als Politiker exakte Fragen stellt, auch wenn es ein bedeutender Wissenschaftler ist, das, was ich jetzt wissen müsste, um zu handeln, dann bekommt man häufig überhaupt oder keine oder nur eine ausweichende Antwort. Das heißt, erster Punkt, unsere Wissenschaftler wissen keineswegs immer, was sie wissen sollten.
Entschuldigen Sie bitte, zum ersten Punkt. Kann das nicht aber auch im Wesen der Sache selber liegen? Jeder Bürger möchte zum Beispiel genau wissen, wie morgen das Wetter ist. Meteorologen, in diese Prognose fließen so viele Einzeldaten, das gilt dann auch für Wirtschaftsprognosen, dass man einfach so eine Frage, die mit Recht gestellt wird, nicht leicht beantworten kann.
Also ich mache doch keinen Vorwurf an die Wissenschaftler. Mhm. Ich sage doch nur, dass, wenn ich zum Beispiel einen Wissenschaftler frage, gibt es einen Punkt, diese Frage stelle ich seit Jahren, gibt es einen Punkt, wo die Kosten wirtschaftlichen Wachstums so groß werden, also die Auffangkosten für das, was aus dem Wachstum entsteht, so groß werden, dass sie das ganze Wachstum auffressen, dann bekomme ich bis heute keine wissenschaftlich exakte Antwort auf diese für einen Politiker doch wichtige Frage. Und so gibt es viele andere. Ja, das Erste also, die Wissenschaftler wissen meistens nicht alles, was sie vom Politiker aus gesehen wissen soll. Das Zweite ist, der Politiker weiß natürlich unendlich viel weniger als der Wissenschaftler, weil er gar keine Zeit hat, sich das alles anzueignen, was der Wissenschaftler weiß. Das ist der, sozusagen der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, wenn der Politiker einmal ausnahmsweise wirklich zu wissen glaubt, was er wissen soll und was die Wissenschaftler ihm klargemacht haben, dann trifft er auf so viele politische Widerstände, dass er nur einen geringen Teil dessen, wenn überhaupt etwas, davon realisieren kann. Mhm. Das heißt, auf diesen drei Stufen bleibt eigentlich das Notwendige hängen.
Nehmen wir mal ein Beispiel, Dr. Eppler, hoffentlich mit Ihrer Zustimmung, um das mal klarer zu machen. Das ist also mal ein großer Fluss. Nehmen wir den Rhein. Dann stellt der Politiker und die Politiker stellen hoffentlich die Frage an die Fachleute, was kann man eigentlich tun, wie stark ist der Rhein gefährdet? Und da sagen die Wissenschaftler ziemlich exakt, wenn es so weitergeht, dann kippt uns der Fluss um. Das ist ja die ständige Formulierung, die man da hören kann. Das heißt, das biologische Gleichgewicht dieses Flusses wird nicht bloß gestört, es wird einfach zusammenbrechen. Gut. Daraus resultieren also Überlegungen, was ist zu tun. Und da ist auch eine ganze Reihe von Gesetzen erlassen worden, nur leider hat man den Eindruck, nicht wirkungsvoll genug. Und die Widerstände, die Sie im dritten Punkt eben genannt haben, scheinen mir darin zu bestehen, dass zum Beispiel große Anleger, große Industriebetriebe sagen, ja, wenn wir diese Auflagen erfüllen, wird unsere Produktion unrationell, da werden sich unsere Produkte verteuern, wir müssen also Arbeitsplätze gefährden. Das scheint doch ein Teufelskreis zu sein. Und die Frage unseres Hörers, aber auch meine Frage ist, wie kann man das als Politiker nun verändern? Muss man nicht einfach sich zu Werten jetzt ganz lautstark bekennen, in der Hoffnung, dass man ein Fähnlein von Aufrechten hinter sich zusammenscharen kann?
Sie haben ganz recht, das Abwassergesetz, das jetzt verabschiedet worden ist, ist natürlich ein Beispiel dafür, wie wenig weit das durchzusetzen ist, was als notwendig erkannt worden ist. Denn dieses Abwassergesetz reicht keineswegs
aus. Das ist ein Kompromiss, nicht ein schlechter Kompromiss vielleicht sogar.
Kompromiss ist da fast schon zu viel gesagt. Es ist ein gewisses Zurückweichen natürlich vor der Lobby, die hier in Gang gesetzt worden ist. Ich glaube, erstens muss ein Politiker heute, wenn er Politiker sein will und wenn er das verantwortlich sein will, mehr riskieren als bislang. Sehen Sie, der Konrad Adenauer noch vor über 20 Jahren, der konnte es sich leisten, mit ein paar Wahlgeschenken hier und da, ohne eine im Grunde klare Linie in der Innenpolitik und mit wirtschaftlichem Wachstum eine für die Mehrheit der Bevölkerung gute Politik zu machen. Die Zeiten sind aber jetzt offenkundig vorbei, wo man so von der Hand in den Mund leben konnte, ohne etwas zu riskieren. Heute muss ein Politiker immer wieder den Konflikt riskieren. Den Konflikt etwa in diesem Fall mit der Lobby der Anliegerindustrie. Oder nehmen Sie mal das Gesundheitswesen. Sie müssen da mindestens 2-3 Lobbys gegen sich haben, wenn Sie irgendetwas tun wollen. Ich gebe also gerne zu, das, was ich vorhin gesagt habe, führt dazu, dass der Politiker, wenn er seine Arbeit ernst nimmt, mehr riskieren muss, auch seine eigene Karriere gelegentlich riskieren muss, als das früher der Fall war.
Herr Dr. Eppler, das ist ja nun fast unbestreitbar und ich möchte also alles Mögliche unterstreichen bei Ihnen da. Nur, Sie sind nicht mehr im Bundestag, seit Juni gehören Sie nicht mehr dazu. Aber wenn nun die Kollegen aus dem Bundestag, gleichgültig zu welcher Fraktion Sie gehören, jetzt durch die Lande ziehen und müssen lautstark verkünden, was sie nun wollen, glauben Sie nicht, dass es so naheliegend ist, Sie selbst haben doch eine ganze Reihe Wahlkämpfe gemacht, dann nicht immerzu den Konflikt auszutragen in Versammlungen, sondern eher zu sagen, nun gut, dann müssen wir also jetzt dies und jenen Kompromiss dann treffen, sonst kommen wir überhaupt nicht voran. Das können wir den Wählern gar nicht so verkaufen.
Also erstens, Herr Kalbfuß, wenn Sie diesen Wahlkampf, der jetzt in Gang kommt, einmal genau beobachten, dann stellen Sie fest, er wird deshalb so unerträglich und so erbittert und so ideologisch verkrampft und verzerrt, weil es kaum klare Sachkonflikte gibt, über die man sich streitet. Mhm. Eben in dieses Vakuum der Sachkonflikte dringt dann etwas viel Schlimmeres noch ein, nämlich eine ideologische Konfrontation, die eigentlich fast bis zum geistigen Bürgerkrieg schon geht. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe festgestellt, nun in Hunderten von Veranstaltungen draußen, in kleineren, in größeren Orten, dass die Menschen durchaus ein Gefühl dafür haben, dass es so wie bisher in den letzten 25, 30 Jahren nicht weitergeht. Und dass sie von uns wissen wollen, wie es denn nun eigentlich weitergeht. Und Die Angst, die heute bei den Leuten trotz Aufschwung drin ist, die stammt doch daher, dass sie spüren, so wie bisher geht's nicht weiter. Aber es sagt uns ja niemand, wie es weitergehen soll. Mhm. Und schließlich ein letztes Beispiel. Wenn Sie 1965, 66, 67 den Bewusstseinsstand unserer Menschen angesehen haben in Sachen Ostpolitik, in Sachen DDR, in Sachen Ostgrenze, dann hätten Sie gesagt, kein Politiker wird das je wagen, hier zu rühren. Brandt hat es fertiggebracht, indem er gehandelt hat, Bewusstsein zu verändern in Sachen Ostpolitik. Und je mehr er Bewusstsein verändert hat, hat er wieder Spielraum geschaffen, um wiederum etwas zu verändern. Und das, was hier in Sachen Ostpolitik, das kann man, ich sage das jetzt nur als Modell, man kann auch gegen diese Ostpolitik sein, ich sage nur als Modell, wie man Politik machen kann, das, was da außenpolitisch gemacht worden ist, das müsste auch innenpolitisch möglich sein, dass man einige Fakten setzt, die Bewusstsein verändern und dann aus dieser veränderten Bewusstsein heraus neue Fakten schaffen kann.
Meine Damen und Herren, unsere Telefonnummer ist Saarbrücken 60 26 26. Und nun der nächste Anruf.
Ich stimme mit dem Autor völlig überein, dass wir an einem Wendepunkt angelangt sind und dass ein weiteres unkontrolliertes Wirtschaftswachstum ins Aus führt. Siehe auch Meinung von Club auf Rom. Wie macht Herr Eppler als SPD-Mann das aber seinem Wahlvolk klar, dem doch immer der Fortschritt und Aufschwung vorgegaukelt wird? Welchen Grundwert legt er seinem Wertkonservatismus zugrunde, etwa einem christlichen Glauben? Dann die Frage, wie ist dann seine Haltung zum Paragraph 218? Sie sagen auch, der leidende Mensch hat seinen Wert. Wieso negieren Sie dann zum Beispiel den Wert einer zerrütteten Familie, das heißt einer leidenden Familie, und befürworten deren Trennung? Sie klagen das Schulsystem an und sagen, die Ursache für die Verhaltensstörungen der Kinder liege darin, aber ist die Ursache nicht mehr unser materielles Leistungsstreben?
Ja, also wenn ich richtig verstanden habe, dann haben Sie mindestens 5 Fragen gestellt und das ist nicht ganz leicht.
Aber Sie laufen in die gleiche Richtung
die eigentlich. Die auf einmal zu beantworten. Erstens, ich bin hier gefragt als Autor eines Buches und nicht als Wahlkämpfer der SPD. Ich kann Ihnen nur sagen...
Aber doch als prominentes Mitglied
der SPD. Ich habe im Landtagswahlkampf, wo ich Spitzenkandidat war in Baden-Württemberg, den Bürgern eine ganze Menge zugemutet auf diesem Gebiet. Also zum Beispiel, was muss denn eigentlich geschehen, um die Gesundheit unserer Kinder zu bewahren? Was muss im Schulsystem geschehen? Was muss im Gesundheitssystem geschehen? Und so fort. Was muss geschehen, um unsere Landschaft zu bewahren? Und ich habe den Eindruck gehabt, dass die Menschen mitgegangen sind. Nicht? Ich glaube, dass die Menschen heute mehr aufzunehmen bereit sind, als die Politiker ihnen zu bieten wagen. Dass die Menschen häufig weiter sind, als die Politiker es ihnen zutrauen. Das ist meine Überzeugung aus vielen Versammlungen.
Herr Eppler, dann hat es aber in Baden-Württemberg gerade bei Ihnen nicht geklappt. Also
die erstrebte
Mehrheit ist nicht zustande gekommen. Liegt das nun? Nein. Das ist meine entscheidende Frage.
Ich will jetzt nicht darüber sprechen.
Nein, gewiss nicht. Herr Doktor, nicht. Meine entscheidende Frage ist, lässt sich im Nachhinein und vermuten, dass, wie Sie sagen, also die Bürger zwar aufgeschlossen sind für solche durchaus unbequemen Einsichten und Wahrheiten, die man ihnen als Politiker sagt und glaubt sagen zu müssen, auf der anderen Seite aber, dass sie dann bei Wahlen doch eigentlich eher einen grundsätzlich gar nicht so verschieden, aber doch bequemer erscheinenden Weg gehen möchten.
Also wie sich dies auf das Wahlverhalten auswirkt, ist ja ein sehr komplizierter und vor allem sehr langwieriger, langfristiger Prozess. Wenn Sie die Umfragen in Baden-Württemberg angesehen haben, ehe der Wahlkampf begann, ja, dann waren die ziemlich genauso wie das Ergebnis nach dem Wahlkampf.
Ja.
Wir hatten sogar noch 1% nachher mehr oder ein bisschen mehr, als da nach diesen Umfragen. Wie dieser Wahlkampf nun sich auf die Meinungsbildung ausgewirkt hat, das wäre Sache einer ganz komplizierten wissenschaftlichen Untersuchung. Aber ich bin fest überzeugt, dass schon auf mittlere Frist, also auf 3, 4, 5 Jahre hinaus, es sich auszahlt, mit den Menschen darüber zu reden, was denn nun wirklich nötig ist. Aber entschuldigen Sie, der Herr, der seinen Namen nicht genannt hat, der hat mir noch 2 Beispiele gegeben, an die ich gerne anknüpfen möchte. Das erste ist 2018. Da kann ich deutlich machen, worum es mir geht. Der Wert, um den es bei 2018 geht, ist der Wert des Werdenden des ungeborenen Lebens. Und die Frage wäre also, wenn man wertkonservativ ist, was kann ich tun, damit werdendes Leben seine Chance bekommt? Wenn ich nun feststelle, dass das Strafrecht, der Paragraph, dieses werdende Leben gar nicht mehr schützt, dann muss ich doch fragen, was muss ich ansonsten tun, damit werdendes Leben geschützt wird? Was muss ich im Kindergeld tun, damit eine Frau, wenn sie 3 oder 4 Kinder hat, nicht Angst, schon finanzielle Angst, vor dem Nächsten bekommt? Was muss ich etwa tun in der Rechtsstellung und zwar auch in der gesellschaftlichen Stellung des unehelichen Kindes, damit hier die Angst vor einem Kind geringer wird? Das heißt, was muss ich gesellschaftlich tun, damit weniger Frauen das Bedürfnis haben, werdendes Leben abzutöten? Das ist die wertkonservative Fragestellung und der bin ich von Anfang an nachgegangen. Die strukturkonservative Fragestellung ist, wir haben hier einen Paragraphen, der sagt, das ist verboten, also muss dieser Paragraph auch aufrechterhalten werden, völlig unabhängig davon, wie viel er eigentlich nützt. Hier können Sie den Unterschied zwischen Wert und strukturkonservativ ganz deutlich machen. Und das zweite war die zerrüttete Familie. Wenn ich sage, Leiden hat seinen eigenen Wert, seine eigene Würde, wenn man so will, dann kann das doch nicht bedeuten, dass ich anderen Leiden zufügen darf. Das heißt, wenn eine Ehe total zerrüttet ist und jeder nur noch am anderen leidet, dann kann ich natürlich nicht sagen, ich muss jetzt dafür sorgen, dass die weiter leiden, indem ich diese Ehe aufrechterhalte, sondern hier muss dann sicherlich auch wertkonservativ die Frage gestellt werden, ob das Zusammenleben dieser Menschen noch zumutbar ist.
Die nächsten beiden Anrufe, bitte.
Ich knüpfe an die eben gegebene Darlegung von Herrn Eppler zu der Unfähigkeit von Wissenschaftlern, konkret zu einer bösen Frage Stellung zu nehmen. Es würde mich interessieren, wenn der Autor nun auch etwas sagte über die vielleicht hieraus aus diesem Problem sich ergebende Falschheit so vieler Prognosen, wichtiger Prognosen, die wir ja in der letzten Zeit von Energiefragen ausgehen, über alle möglichen anderen Dinge gehört haben.
Erstens, gibt es die freie Marktwirtschaft überhaupt noch? Der Staat greift ja heute in vielen Betrieben ein, um die Arbeitsplätze zu sichern. Von Deutschland weiß ich kein Beispiel, aber in Frankreich zum Beispiel, die Regie Renault, die bezahlt die Beiträge zur Krankenkassenversicherung für Arbeiter schon seit langem nicht mehr. Unter der Drohung, dass sie viele Leute entlassen muss, wenn sie das auch noch bezahlen muss. Und der Staat greift ein. Und zweitens, ist die freie Marktwirtschaft wünschenswert, wenn freie Marktwirtschaft heißt unter anderem, dass die Ausbeutung der Ressourcen rücksichtslos weitergetrieben wird?
Ja, das sind jetzt zwei ganz verschiedene Fragen. Jetzt darf ich zuerst mal zum Thema Prognosen etwas sagen. Natürlich habe ich großen Respekt vor Wissenschaftlern, wenn sie bei Prognosen mir sagen, das ist jetzt meine Prognose, ich kann aber nicht dafür garantieren, dass das auch die richtige Prognose ist. Es spricht einiges dafür, dass es ist. Natürlich. Aber es gibt bestimmte Dinge, über die die Wissenschaftler sich inzwischen einig sind, wo wir gar keine gewagten Prognosen mehr brauchen. Zum Beispiel, dass wenn die Bevölkerungsexplosion in Entwicklungsländern, wenn die Jugendarbeitslosigkeit in Entwicklungsländern, wenn die Bodenerosion in Entwicklungsländern, wenn die Slumbildung, das heißt die Bildung von riesigen Elendsstädten in Entwicklungsländern, so weitergeht, dass wir dann anarchische Zustände bekommen. Dieses ist klar. Nur die Frage ist, wie kann nun diese Prognose politisch umgesetzt werden? Das ist eben unerhört schwierig, weil die Bewusstseinslage derer, die entscheiden und derer, die Entscheidenden wählen, eben noch ganz anders ist. Also es gibt Dinge, wo die Wissenschaftler durchaus einig sind. Es gibt andere Dinge, wo die Wissenschaftler kontrovers sind. Und es gibt andere Dinge, wo die Wissenschaftler keine Aussage wagen. Und ich habe gesagt, dass das natürlich die erste Schwierigkeit ist, dass wir oft von Wissenschaftlern keine klare Aussage bekommen. Aber wenn wir sie bekommen, dass wir dann auch häufig nicht in der Lage sind, das, was daraus sich ergibt, umzusetzen. Ja. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob ich jetzt auf das Thema Marktwirtschaft noch mal.
Ja, nun, der Zweifel war, ob es überhaupt noch das gibt, was aus
Ja, also es gibt unsere Marktwirtschaft, auf die wir ja ideologisch so stolz sind, die gibt es ja in weiten Bereichen schon gar nicht mehr. Denken Sie mal, in der ganze Bereich der Landwirtschaft ist ja nicht mehr marktwirtschaftlich geregelt. Unsere Energiepolitik ist notwendigerweise nicht rein marktwirtschaftlich. Nehmen Sie mal das Kohleverstromungsgesetz an. Das Kohleverstromungsgesetz ist ein typischer Fall von Investitionslenkung, weil wir nämlich sagen, wir brauchen mehr Kohlekraftwerke und weniger Ölkraftwerke. Also gibt es einen Kohlepfennig. Jeder muss für etwas drauf bezahlen auf jedes Kilowatt, das er verbraucht, damit wir mit dem Geld, das in einen Topf fließt, dann eben Kohlekraftwerke bauen können. Das heißt, die Marktwirtschaft im strengen Sinne ist natürlich häufig durchlöchert. Mir käme es darauf an, dass der Markt überall da funktionieren soll, wo er funktioniert. Das halte ich für notwendig. Aber dass wir nicht jetzt ein Prinzip dogmatisieren, das an vielen Stellen funktioniert und an anderen eben nicht.
Der nächste Anruf.
Frage: Ist das Steueraufkommen aus dem Bruttosozialprodukt falsch verteilt und falsch angewendet? Beispiel: Missverhältnis für die Ausgaben des Wehretats zu Umweltschutz oder Sozialaufkommen?
Ja, nun, das ist nur sehr indirekt im Zusammenhang mit dem, was wir im Augenblick versuchen klarzumachen. Nur lassen Sie mich dazu noch etwas genereller sagen, nicht nur für die Bundesrepublik. Wenn in allen Industrie- und Entwicklungsländern der Anteil dessen, was sie für Rüstung ausgeben, weiterhin so hoch bleibt oder gar noch steigt, der ist ja eher noch im Steigen begriffen, dann wird es nach meiner Überzeugung kaum mehr möglich sein, mit den Problemen fertig zu werden, zum Beispiel einer groß angelegten Aufforstung, um die Bodenerosion zu bekämpfen oder einer etwas pfleglicheren Umgang mit unseren Nicht-Eisenmetallen oder unserer Energie. Das alles wird dann wirklich unmöglich. Insofern ist die Notwendigkeit einer allgemeinen, kontrollierten und möglichst gleichwertigen und gleichmäßigen Abrüstung heute größer als je zuvor.
Nun, vorhin haben Sie schon angedeutet, es käme darauf an, wichtige Erkenntnis, auch wenn Sie nicht sehr bequem sind, der Öffentlichkeit, also den mündigen Wahlbürgern mitzuteilen. Und dazu gehört wohl auch die Einsicht, dass die bisher erlebten Einkommenssteigerungen in dem Maße, wie wir sie bisher erlebt haben, so eigentlich nicht unbegrenzt weitergehen können. Schon gar nicht, wenn man überlegt, dass sie linear stattfinden, dass sie also alle Einkommensgruppen betreffen und da es ja weitgehende Unterschiede gibt. Und eine ihrer Forderungen ist, oder eine ihrer Feststellungen zunächst ist, die Zeit der rein linearen Einkommensverbesserung müsse zu Ende gehen. Und zweitens, Spitzeneinkommen, die das Fünffache eines Facharbeiterlohnes überstiegen, seien am nominalen Wachstum der Einkommen unterproportional zu beteiligen. Vielleicht dazu ein paar Sätze.
Ja, Herr Kalbfuß, zuerst einmal habe ich in 6 Jahren Tätigkeit als Entwicklungsminister eine für mich zuerst einmal überraschende Erfahrung gemacht, die übrigens auch die Schweden, die Holländer und andere gemacht haben, nämlich, dass eine Verringerung der Ungleichheit zwischen Industrie- und Entwicklungsländern nicht möglich ist, ohne eine Verringerung der Ungleichheiten innerhalb der Industrie und innerhalb der Entwicklungsländer. Mhm. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel einem deutschen Arbeiter einen Verzicht zumuten wollen auf einen noch so geringen Einkommensteil, um diese Ungleichheit zwischen Nord und Süd zu verringern, dann wird er erstens verweisen auf die Leute, die reichen Leute in Entwicklungsländern, die sich einen Dreck drum kümmern, was mit ihren Landsleuten geschieht, und b, wird er sich berufen auf Leute, die das 10, 20, 30-fache von ihm verdienen und sagen, die könnten doch wohl zuerst einmal etwas tun. Das heißt, und das ist etwas, was außerhalb der Bundesrepublik schon deutlicher ist als innerhalb, weniger Ungleichheit zwischen Nord und Süd ist nicht möglich, ohne weniger Ungleichheit, das heißt mehr Gleichheit innerhalb auch unseres eigenen Landes. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, nehmen Sie mal unser Erziehungswesen. Woher kommt eigentlich dieser fürchterliche Druck auf unsere Schulen? Doch auch deshalb, weil schon innerhalb der Schulen entschieden werden soll, ob ein Kind später 20 oder 200 1000 Mark verdienen kann. Wenn aber die Einkommenshierarchien so verzerrt sind, dann gelingt es auf die Dauer gar nicht, das Hineinwirken dieser Verzerrungen in unser Schulwesen und damit eigentlich die Pervertierung aller Pädagogik nun eben zu verhindern. Es gibt also eine Menge von Gründen, ich könnte noch 5 andere anführen, die völlig unabhängig jetzt vom generellen Prinzip der Gleichheit darauf hinzielen, dass unsere Einkommensdifferenzen nicht größer werden dürfen, sondern kleiner werden müssen.
Das ist ja die Frage, wie man eine Leistung einschätzt. Nicht der eine meint nun, dann müsse eine für eine vergleichbare Leistung etwa 8000 Mark im Monat verdienen. Ich denke zum Beispiel an einen Arzt in unserem Wirtschaftssystem und es ist auch kein Zweifel, dass er dieses Geld verdient hat. Aber es gibt einen sicherlich gleich guten Arzt, und unterstell das einfach mal, der in der DDR die gleiche Arbeit leistet, etwa 1200 Mark verdient, wenn er Glück hat.
Natürlich, in Polen ist es heute, das ist das extreme Beispiel, in Polen verdient ein Arzt normalerweise etwas weniger als ein Facharbeiter. Ich halte das für falsch. Ich sage nur, dass er bei uns im Schnitt 7 bis 8 Mal so viel verdient als ein Facharbeiter, ist auch willkürlich.
Jetzt kommt aber nun sofort der Einwand, das tendiere alles zur Gleichmacherei und das sei nun Sozialismus, wie man ihn also nun schon sattsam kenne aus osteuropäischen Ländern, und damit sei nun also kein Hund in dem Ofen, geschweige ein Wähler zur Urne zu locken.
Na, ich habe im Augenblick gar nicht vor, Wähler hinter dem Ofen vorzulocken. Im Augenblick geht es uns darum, was denn nun eigentlich stimmt. Aber sehen Sie, ich bin nicht der Meinung, dass alles gleich honoriert werden soll. Bin durchaus nicht dieser Meinung. Aber ich bitte Sie, wenn ein Chefchirurg das 30-fache einer Krankenschwester verdient, glauben Sie auch, dass er das 30-fache leistet? Das ist doch mit dem Leistungsprinzip überhaupt nicht mehr zu begründen, sondern dieses sind Machtstrukturen, die sich, lesen Sie mal bei Galbraith nach, die sich eben in entsprechenden Einkommen auswirken. Und ich sage ja auch nicht, dass nicht der eine mehr als der andere verdienen soll aufgrund von Leistung. Ich sage nur, dass die Einkommensunterschiede, die wir heute haben, verzerrt sind und dass sie die Folge von Machtstrukturen sind und nicht unbedingt immer von Leistung.
Noch ein Anruf, bitte.
Ich glaube, Herr Eppler hat bis jetzt noch einen Punkt gar nicht genannt. Der Boden, der für solche notwendige Veränderungen vorhanden sein müsste, ist noch gar nicht vorbereitet, weil zum Beispiel unsere Presse, vor allen Dingen auch im Saarland, so tut, als wenn man die Marktwirtschaft in Frage stellt, dass das automatisch bedeuten würde, dass man eine andere Alternative nur noch hat, in Form der Planwirtschaft nach dem Moskauer Modell. Das heißt, man kann solche Dinge nicht machen, weil die Informationen, die man zu diesem Punkt weitergibt in der Presse, zum Beispiel im Saarland, falsch sind.
Ja, ich meine, das ganze Thema wird einfach dogmatisiert. Ich bin der Meinung, dass wir tatsächlich überall, wo der Markt seine Funktion erfüllt, auf den Markt nicht verzichten sollen, weil nämlich eine rein geplante Wirtschaft nie funktionieren wird. Ich meine nur, dass man aus diesem Tatbestand, dass man Markt braucht, wo er funktioniert, kein Dogma machen soll, sondern dass man fragen soll, wo funktioniert der Markt, lassen wir den Markt walten, und wo funktioniert er nicht, dann müssen wir mit anderen Maßnahmen eingreifen. Was die Presse angeht, da kann ich mich nicht äußern, nur die Presse schreibt oder die Massenmedien richten sich natürlich auch sehr häufig nach dem Bewusstsein ihrer Leser und ihrer Hörer, und das ist oft ein Circulus Vitiosus. Ich habe das in der Entwicklungspolitik festgestellt. Einerseits sagen die Massenmedien, gewiss bestimmte Themen interessieren die Leute nicht, also bringen wir sie nicht. Und die Menschen sagen, wir werden ja über diese Dinge auch nicht informiert, wie sollen wir es denn wissen? Mhm. Hier ist ein schrecklicher Zirkel, der bislang nicht durchbrochen ist.
Noch ein Anruf, bitte.
Wäre es denn nicht möglich, dass unser sogenannter Fortschritt heute eine Wertezerstörung zwingend in sich birgt? Und zwar deshalb, weil Fortschritt an allen nur anderen Maßstäben gemessen wird als an den menschlichen.
Ich habe ja versucht, einmal das Thema auch in diesem Buch anzusprechen, was denn nun eigentlich Fortschritt sei. Wenn Sie mit Fortschritt einfach den technischen Fortschritt meinen, den von menschlichen Wertentscheidungen unkontrollierten Fortschritt, dann haben Sie wahrscheinlich recht. Aber wenn Sie Fortschritt definieren als das, was es dem Menschen leichter macht, sich selbst in solidarischer Gemeinschaft mit anderen zu verwirklichen, dann gibt es diesen Fortschritt durchaus. Nur eben ist er sehr viel schwieriger zu erreichen und jedenfalls oder häufig eben nicht durch das zu erreichen, was wir an technischem Fortschritt haben.
Hier springt nun ein Begriff in die Diskussion, den man oft vorgeworfen hat, er sei schwammig, er sei unklar, er sei unwissenschaftlich. Das ist der Begriff Lebensqualität, über den Sie auch in Ihrem Buch handeln. Und im Zusammenhang damit wird oft kritisiert, ja, die Gewerkschaften kümmerten sich allein noch um den Lohn- und Gehaltszuwachs ihrer Mitglieder. Teilweise wird vorgeworfen, sogar ohne Rücksicht auf die Betriebe, um die es da geht. Nun gut, es wird nur oft vergessen, dass zum Beispiel im Jahr 1972 der damals todkranke Otto Brenner, der Vorsitzende der IG Metall, eigens zu dem Thema Lebensqualität eine Gewerkschaftstagung in Oberhausen einberufen hatte, dass also die Gewerkschaften durchaus sich darum kümmern. Und vielleicht verstehe ich Ihr Buch richtig, wenn ich der Überzeugung bin, Sie meinen, der Begriff Lebensqualität, das, was sich eigentlich an Fülle von Inhalt darin da verbirgt, müsse wieder ins Bewusstsein gebracht werden.
Ja, Sie haben ganz recht, das war der Otto Brenner, der mich damals auch eingeladen hat nach Oberhausen an Weihnachten 71, ich weiß das noch, ich hatte mich noch gar nie mit dem Begriff Lebensqualität beschäftigt, von dem man ja heute behauptet, ich hätte ihn erfunden.
Mhm. Wer hat ihn denn eigentlich erfunden?
Der stammt aus der angelsächsischen Literatur. Mhm. Und Otto Brenner hat diesen Kongress unter dem Thema Lebensqualität einberufen. Er hat mir da diesen Vortrag aufgebürdet. Und da dieser Vortrag sehr bekannt geworden ist, hat man nachher gesagt, ich hätte es erfunden. Aber der Witz ist doch folgender. Wir haben den Begriff des Lebensstandards. Lebensstandard ist ökonomisch gesprochen Bruttosozialprodukt dividiert durch Zahl der Bevölkerung. Man stellt also eine Gesamtrechnung auf, dividiert das durch die Zahl der Köpfe und dann kommt man auf den Lebensstandard. Und nun stellt man fest, was da alles eingeht. Je mehr Schlaftabletten geschluckt werden, desto höher wird der Lebensstandard. Je mehr Autounfälle wir haben, desto höher wird der Lebensstandard. Einfach, weil das Bruttosozialprodukt steigt. Etwa bei einem Autounfall durch die Reparatur oder durch die Arztkosten oder manchmal sogar durch das Bestattungsinstitut. Und nachher sagt man, jetzt ist der Lebensstandard gestiegen. Das heißt, mein Ausgangspunkt war, Lebensstandard, die Zahlen des Lebensstandards sagen überhaupt nichts aus darüber, wie Menschen wirklich leben. Und also müssen wir einen neuen Maßstab finden, der sagt, wie Menschen leben. Und da bin ich auf diesen angelsächsischen Begriff der Lebensqualität gekommen. Und jetzt ist die Wissenschaft doch schon sehr viel weiter. Sie hat bestimmte Indikatoren, zum Beispiel für eine Stadt die Lebensqualität, wie viele Grünflächen gibt es, wie viele Erholungseinrichtungen, wie viele kulturelle Einrichtungen, wie viele Quadratmeter Wohnfläche haben die Menschen und so fort, wie weit ist das nächste Naherholungsgebiet. Da gibt es eine Menge Indikatoren heute schon. Und der Begriff der Lebensqualität ist keineswegs schwammig, jedenfalls ganz sicher nicht schwammiger als der des Lebensstandards.
Mhm. Meine Damen und Herren, wir sind nun leider schon fast am Ende unserer Sendezeit angelangt und es ist keine Chance mehr, jetzt in diesen reizvollen Überlegungen fortzufahren, was denn eigentlich Lebensqualität sei, ob, wenn sie als notwendig erkannt wird, wie sie denn herstellbar wäre und was politisch zu geschehen habe. Dazu gibt es eine Menge konkreter Überlegungen in dem Buch von Erhard Eppler, von dem ich höre, dass es in einer erweiterten Neuauflage im DTV, im Deutschen Taschenbuchverlag, im Herbst erscheinen wird. Das ist richtig, Herr Dr. Eppler?
Ja, es wird im November eine Neuauflage, die ich ein bisschen erweitert und verändert und fortgeschrieben habe, im Deutschen Taschenbuchverlag.
Ja. Schnell noch die Namen von drei Herren in diesem Falle, ja, die heute Morgen durch Los ermittelt worden sind, von denen jeder ein kostenloses Exemplar bekommt. Das ist Klaus Welsch aus Diering-Wendel im benachbarten Frankreich, Herr Eisenbart in Giesingen und Herr Schick aus Bormholder. Wenn Sie wollen, auf Wiederhören am nächsten Sonntag, meine Damen und Herren, mit Hans-Heinz Reinprecht zu seinem Buch »Verdammt zum Leben«, eine Darstellung der SOS-Kinderdörfer. Wenn Sie wollen, auf Wiederhören am nächsten Sonntag zur gewohnten Zeit.